Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hooked on Topic. Mein Name ist Robin, mir nicht gegenüber sitzt der Tom.
Hallo, ich sitze dir zugeschaltet.
Ganz genau wie immer im Homeoffice, da die Quarantäne natürlich anhält. Und wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um über ein spezielles Thema zu sprechen, um die Hooked on Topic-Serie am Laufen zu halten. Und wir haben uns heute gedacht, beziehungsweise du hast etwas vorgeschlagen, was mir instantly sehr gut gefallen hat, weil es da schier unendlich Material für gibt in der Videospielindustrie und bei Videospielen. Und das ist das Thema, das konkrete Beispiele für Spiele, die in irgendeiner Art und Weise in ihrer Geschichte und in ihrer Präsentation lustige Widersprüche präsentieren. Wir als Leute, die so viele Videospiele spielen, sind einfach an bestimmte, oftmals archaische Regeln gewohnt, die man einfach so schluckt oftmals. Und wenn man halt 3 Sekunden mal stehen bleibt und drüber nachdenkt, was man gerade sieht, oder jemanden von außerhalb der Industrie, der vielleicht nicht so viele Spielzeug das zeigen würde, würde diese Person wahrscheinlich sagen, warte mal, das ist ja der größte Schwachsinn, den ich hier gesehen habe. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden.
Genau, um so Widersprüche, um Videospiellogik. Und bei mir ist dieses Thema aufgekommen, zuletzt halt bei Final Fantasy VII Remake, das ich ja an und für sich super gerne mag, ne? Aber es sind da auch so ein paar Sachen drin, die einfach witzig sind, weil sie halt nicht angesprochen werden vom Spiel, wo die Präsentation und die Geschichte so ein bisschen im Widerspruch stehen, beziehungsweise man es auch einfach akzeptiert. Also das sind jetzt auch Sachen, die man zwar als Kritikpunkte bezeichnen könnte, die aber eigentlich nie so richtig welche sind. Beziehungsweise wir gehen jetzt nicht so voll in die Richtung ludonarrative Dissonanz, wo man dann über einen Uncharted redet, wo man einerseits den sympathischen Kerl mit nachvollziehbarer Motivation spielt, der dann aber auch Massenmörder ist. Also ich meine, vielleicht haben wir auch solche Beispiele dabei, weiß ich nicht, aber da ist es, kann man es, denke ich, schon als richtige Kritik an der Geschichte anerkennen. Aber hier geht es halt teilweise auch um Kleinigkeiten. Und bei Final Fantasy VII Remake gibt es eigentlich mehrere davon. Eine ist, dass du nach dem nach dieser ersten Reaktorexplosion und auch später im Spiel durch die Slums läufst an Leuten vorbei, die sich fragen, wer Avalanche ist und wer das wohl gemacht hat. Und alle rando NPCs in Final Fantasy VII sehen alle gleich aus. Also die haben alle irgendwie so stinknormale Klamotten an, einfach nur ein Shirt oder ein Pullover. Und deine Crew sind halt Nomura-Charaktere. Ja. Aber nur deine Crew. Also es ist so offensichtlich, wer das war. Vor allem, weil ja einer deiner Crew ein 3-Meter-Riese ist mit einer Waffe als Arm. Und ich generell das Gefühl habe, dass die eigenen Charaktere auch größer sind als die NPCs. Also es ist da auch einfach lustig, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt.
Ja, und sie haben auch einfach leicht andere Proportionen, weil sie halt, ja, genau. Also sie sehen schon realistisch aus, aber sie haben schon auch dieses Anime-ige an sich, während diese NPCs wirklich einfach Dudes sind. Und das sind einfach unterschiedliche Stile, die auch aufeinandertreffen. Es ist auch selten so sehr aufgefallen wie in Final Fantasy VII Remake. Fand ich super lustig. Tatsächlich ist das Final Fantasy VII Remake ein super Beispiel für ganz viele solcher Momente. Also das ist wirklich, wo ich drüber nachgedacht habe, sind mir echt 3-4 Beispiele aus Final Fantasy VII Remake aufgefallen. Auch, dass man eben, also man rennt halt überall rum. Und ich glaube, wir starten einfach mal mit dem Final Fantasy Remake, weil es einfach ganz gut gerade sich auch eignet.
Aktuelles Beispiel, genau.
Ein aktuelles Beispiel und ist ganz gut geeignet, um halt zu zeigen, wo wir hinwollen mit diesem Thema. In 7 Remake rennt man halt auch ständig überall relativ frei rum. Obwohl, es gibt im Plot so eine Erklärung dafür, warum man gesucht wird, aber gleichzeitig noch teilweise rumlaufen kann. Aber nicht für alle Situationen. Also es gibt viele Situationen, in denen ich mir dachte, dass ich gerade hier langlaufen kann, ohne von allen Leuten erkannt zu werden und dass die alle Leute sagen, sag mal, bist du nicht der? Was machst du denn hier? Oder dass die jemanden rufen oder so. Fand ich dann sehr absurd. Genauso wie das klassischste aller dieser Probleme oder das klassische Problem bei diesem Thema, über das man, glaube ich, immer und immer und immer wieder zu sprechen kommen würde, ist das Problem in Rollenspielen. Nämlich das Machen von relativ egalen, im Großen und Ganzen, Sidequests in angesichts weltzerstörender Probleme im Hintergrund. Und das gibt's auch in Final Fantasy VII Remake, dass du irgendwann so Dinger so, oh shit, wir müssen jetzt, also wenn wir jetzt nicht was machen, dann stirbt einfach dieser Charakter und da passiert das und das. Aber vorher müssen wir gerade noch diesen Kindern irgendwie beim Versteckspielen helfen. und das Problem hat fast jedes Rollenspiel.
Genau. Und ich meine, bei Final Fantasy versuchen sie es zumindest ein bisschen in den Kontext zurück, ne, dass du sagst, du willst deinen Ruf aufbessern in der Stadt, damit Cloud da als Söldner, was ja seine Jobbezeichnung ist, berühmter wird. Aber es funktioniert halt nur teilweise. Es ist eher so eine lapidare Entschuldigung, aber andere Spiele haben die ja gar nicht, ne? Also wenn du dann einen Witcher spielst oder so und du bist dringend auf der Suche nach Ciri und kannst aber dir alle Zeit der Welt lassen, das ist ja wirklich voll der Klassiker, dass du so denkst, hä, wie passt das denn zusammen? Da verlangt eigentlich die Story nach einem linearen Spiel, in dem die Zeit vorgegeben ist, aber natürlich will man dann trotzdem andere Sachen umsetzen.
Ja. Ja. Ich wollte hier unbedingt mal als Positivbeispiel ganz kurz nur erwähnen. Auch wie gesagt, also ich stimme dir absolut zu, das sind jetzt keine Kritikpunkte, die sagen, deswegen finde ich das Spiel jetzt schlimm. Mhm. Aber das ist mir tatsächlich positiv in diesem Spiel aufgefallen, weil es so selten gemacht wird, wie toll es Assassin's Creed Odyssey geschafft hatte, diese ganzen Sidequests in die Hauptquest einzuarbeiten. Da habe ich schon öfter drüber geredet, deswegen werde ich auch jetzt nicht zu ausführlich werden. Aber dass dieses Spiel es geschafft hat, die Sidequests zu einem Teil der Hauptquest werden zu lassen, weil der Charakter einfach in seiner Kernaufgabe die Welt erkunden muss, um Dinge über die Welt herauszufinden. Und das geht nur, indem der Charakter mit Leuten spricht und deren Probleme löst, damit die dann mehr über die Welt erklären. Das mochte ich super, super gern. Weil da gibt es dieses zentrale Zeitgespräch nur viel, viel weniger dadurch. Fand ich super, super geschickt.
Ich finde es auch immer interessant, wenn Spiele dann versuchen, diese Probleme zu umgehen. Weil ich glaube, die meisten Entwickler sehen es halt auch nicht so eng, weißt du? Also selbst dieses Uncharted-Problem, wo du dann halt haufenweise Leute niedermähst. Und das Ding ist ja auch, die meisten Spieler sehen es ja auch nicht so eng. Also,
absolut.
Man ist es ja ist gewohnt.
Es ist ganz interessant, dass du Uncharted genannt hast, weil absolut diese Dissonanz hätte ich jetzt auch nicht als Beispiel für dieses Thema reingebracht. Es gibt allerdings eine Begebenheit in Uncharted, die ich gerade durch das Recherchieren zu dem Thema nochmal herausgefunden habe, beziehungsweise woran ich daran erinnert wurde. Es gibt nämlich den PS Vita-Ableger. Hast du den hier gespielt, Golden Abyss?
Ja, sogar durch. Ich kann mich aber nicht an viel erinnern.
Nee, ich eben auch nicht, aber dieser Text hat mich daran erinnert und ich hab's nochmal nachgeguckt und das stimmt, es ist mir damals auch aufgefallen. Es gibt nämlich eine Szene in Golden Abyss, wo der Hauptcharakter Nathan so alles in Kraft setzt und alles in Bewegung setzt, um so einen Charakter aus einem einstürzenden Gebäude zu retten. Mhm. Weil es war ein einstürzendes Ding. Weil sein ganzes Ding ist, ich kann hier nicht Leute zurücklassen und die einfach sterben lassen. Und weil er halt unser Hauptcharakter ist. Und da war dann der eine dieser Punkte, wo diese ludonarrative Dissonanz einfach zu einer narrativen Dissonanz wird. Weil, was halt vorher einfach passiert und jetzt denkst du dir, okay, hier wird explizit gesagt, nee, der würde das nie zulassen, was später nie so richtig passiert. Also in Uncharted 1 bis 4 kümmert sich halt Nathan um seine Hauptcharakterfreunde. Aber was jetzt mit den Zivilisten passiert in den Städten, die niedergebrannt werden, ist selten jetzt ein großer, zentraler Teil der Geschichte. Und hier ist das dann plötzlich der Fall. Und das erschien mir damals schon ein bisschen seltsam.
Also war das ein Zivilist oder war das ein Gegner in dem Fall?
Es war halt ein Charakter, aber kein großer Charakter.
Okay.
Es war ein so ein Ding, der einfach vergessen werden würde in anderen Spielen.
Ja, okay.
Wenn ich mich richtig erinnere, also bei mir ist es auch schon eine Weile her, aber so wie ich das gerade nachgeguckt habe,
war es das. Ich hatte ja am Anfang das Design der Hauptcharaktere erwähnt und wie selbst das zu einer Art von Widerspruch werden kann. Und da gibt es natürlich auch andere Beispiele für. Also bei Final Fantasy könnte man einfach bleiben und zu Lightning Returns gehen oder so, wo du dann teilweise diesen Stilbruch hast zwischen Hauptcharakter und Nebencharakter. Aber eines meiner Lieblingsbeispiele, weil du gerade Assassin's Creed erwähnt hast, ist der Gang von Assassin's Creed 1 zu Assassin's Creed 2 und wie da mit Social Stealth umgegangen wurde. Weil in Teil 1 ergibt das komplett Sinn. Altair ist gekleidet in quasi Mönchsroben. Er fällt überhaupt nicht auf in der Masse, in der er da untertauchen kann. Also seine Kleidung ergibt Sinn im großen Kontext der Spielwelt und dadurch ergibt auch die Spielmechanik Sinn. Und in Teil 2 sind zwar die Leute in Italien ein bisschen ein bisschen vornehmer gekleidet, aber Ezio läuft ja in sonst was für einem Dress rum und immer noch mit der Kapuze, die ihn ja nur noch mehr rausstechen lässt.
Ja,
und da
ja.
gibt's dann trotzdem dieses Social Stealth. Und das ist eines meiner Lieblingsbeispiele für Hauptcharakterdesign, für Rule of Cool, für die Tatsache, dass das halt geil aussieht und so und sie die Spielmechanik behalten wollen, aber irgendwie vergessen haben, dass das dann keinen Sinn mehr ergibt, wenn man von außen drauf guckt.
Ja, das wird ja auch, also es wurde ja immer schlimmer im Laufe der Serie. Weil man, ich kann das noch bei so Ezio, ja, ich weiß nicht, vielleicht war das damals noch akzeptiert, dass man in so Kostümen rumrannte. I don't fucking know. Aber wenn wir dann irgendwie industriellen London ankommen, und dann die ja immer noch mit diesen Klamotten rumrennen, also schon modifiziert, aber der weibliche Hauptcharakter, deren Namen ich gerade leider nicht mehr weiß, rennt auch immer noch in diesem Assassin's Creed Dress herum, das ist nur noch unglaubwürdig. Und oder Frankreich war auch so ein Beispiel. Du hast überall nur in Unity diese ganzen völlig abgefuckten Leute, die battlearm sind und in Lumpen herumlaufen. Und dann schleichst du dich durch diese Massen durch und hast halt das extravaganteste Outfit aller Zeiten, das diese Leute für 13 Jahre ernähren könnte in seinem Wert.
Ja, ich finde aber bei Assassin's Creed 2 auch so schön, dass es ja diese Mission gibt mit dem Maskenball. Also, und da ergibt das Outfit wieder Sinn.
Ja.
Also,
ja.
Da hast du dann zwar die Maske noch dazu, aber ich finde halt, ab irgendeinem Punkt macht eine Kapuze dich doch verdächtiger, als wenn du keine Absolut. Kapuze trägst in einem sozialen Absolut. Kontext.
Es ist genau das, also, ich muss erstmal sagen, bei Assassin's Creed, ich hatte das tatsächlich auch als Beispiel, aber als Positivbeispiel. Bei einem ganz anderen Aspekt, weil was Assassin's Creed halt super gemacht hat, war genau diese weirde Dissonanz auf so einer Meta-Ebene mitzunehmen, nämlich, und das ist eigentlich auch nicht so ganz, glaube ich, das, was du dir beim Thema gedacht hast, aber das fand ich zu interessant, um es nicht zumindest nicht zu erwähnen, nämlich mit den HUD-Elementen beim ersten Teil, ja. Weil das wusste man ja nicht, was das soll, warum dieses prähistorische Spiel, nicht prähistorisch, aber dieses Mittelalter-Spiel irgendwie dieses komische Sci-Fi-HUD-Element hat. Und das wirkte halt wie so ein richtig krasser Meta-Widerspruch und dass sie das dann genutzt haben, fand ich super, super cool, um ihre Geschichte zu erzählen. Aber da gehen wir halt sehr auf so eine Meta-Ebene drauf.
Naja, nee, es ist schon es wäre ein Beispiel, wenn es die geschichtlich, wenn es den Hintergrund nicht gäbe, weißt du? Wenn du plötzlich ein Spiel hast wie ein Age of Empires, aber das Interface von Command Conquer wäre ja super weird. Und da bekommt es ja den Kontext dafür. Ich mag es halt so trotzdem nicht. Muss ich zugeben, weil ich bin halt kein Fan von, finde das Interface vom ersten Assassin's Creed ein bisschen aggro, aber naja, mich reißt das dann tatsächlich eher raus.
Ich muss unbedingt noch auf, also erweitern bei dem, was du gerade gesagt hast mit der Kapuze. Ne, das soll dann ja, das gibt das Gefühl davon, dass du ein Stealthy Guy bist, aber wenn du überlegst, eigentlich ist es mega auffällig. Irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen zu hinterfragen, ob es wirklich so viel einfacher ist, zu schleichen, indem du dich duckst. Versuch mal, also im Videospiel, immer wenn du stehend läufst, bist du lauter, als wenn du kniend läufst. Versuch das mal in echt nachzumachen.
Ja, ja.
Versuch mal so richtig leise zu schleichen, während du dich duckst. Das ist nicht so einfach. Wenn du im Stehen langsam laufen willst, mega easy. Wirklich. Langsam, leicht auftreten mit den Füßen, das Einfachste, was je jemand gemacht hat. Aber wenn du in Spielen einfach stehend läufst, dann kannst du auch gleich direkt mit einem irgendwie anfangen, dein Haus zu renovieren. Das hat ungefähr die gleiche Lautstärke. Das habe ich irgendwann mal, ist mir das aufgefallen und seitdem in jedem Splinter Cell, das ich spiele, muss ich daran denken.
Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt, weil wenn du in echt schleichst, dann hast du vielleicht eine gebückte Haltung, aber nicht die komplette Duckenposition. Ja, stimmt. Aber Splinter Cell ist übrigens auch ein gutes Beispiel, weil das ist ja ein Klassiker, oder?
Ich sag mal, was für ein konkretes Beispiel du da nennen möchtest.
Sam Fischers Brille.
Ist
finde ich so ein übelster Klassiker.
Das ist super, natürlich. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, das ist völlig recht. Erklär es mal kurz, falls jemand gar kein Bild dazu im Kopf hat.
Ja, stimmt. Splinter Cell ist eine sehr alte Videospielreihe, in der man stealth-mäßig
sich
durch Levels bewegt hat. Und Sam Fisher trug da immer, ich glaube auch im letzten Teil noch, ne, diese Brille mit den mit so drei Leuchten drauf, was halt so eine Nachtsicht- und Wärmesicht-Brille ist. Und die hat halt drei Linsen, aber die leuchten grün auf, was halt eigentlich eine Art ist, damit der Spieler sich selbst noch sieht im Schatten. Also es ist für dich als Spieler gedacht, nicht für die Leute in der Spielwelt, weil es führt natürlich dazu, dass du im Dunkeln hängst und es sind halt drei grün leuchtende Alarmglocken im Wesentlichen, die dir da entgegenscheinen und jeder würde dich sehen. Und im Stealth-Genre ist das eines der besten Beispiele für diese Art von ein bisschen alberner Dissonanz. Aber ich finde, das Stealth-Genre ist sowieso voll davon. Auch mit Gegnern, die dich sofort wieder vergessen nach 10 Sekunden. Dieses Must Be Imagining Things und so. Mhm. Ich musste neulich sehr lachen, als ich deine Review gesehen habe zu Disaster Report 4, wo die Leute dich gesehen haben, wie du durchgeklippt bist durch die Wand, glaube ich. Und dann auf der anderen Seite du direkt danach einen Clip eingespielt hast, wie du eigentlich voll in Sichtweite warst, aber halt irgendwie noch außerhalb des Sichtkegels des NPCs. Und sowas kann ja auch dauernd passieren, sei es in einem Dishonored, in einem Splinter Cell oder sonst wo.
Ja, das war wirklich der Moment, wo ich wusste, okay, das muss ein Video werden, dieses Spiel. Weil da habe ich wirklich laut geschrien, als ich davor saß, weil ich nicht fassen konnte, was hier gerade passiert.
Diese Compilation in dem Video ist sowieso sehr, sehr lustig.
Ja, das hat einiges zu bieten. Das ist noch nicht mal alles, aber zumindest einiges.
Da fällt mir auch gerade noch was ein. Wolltest du bei Stealth-Spielen bleiben?
Nee, mach ruhig, wie du magst.
Okay, weil Assassin's Creed noch so ein Beispiel, was ich eigentlich total scheiße finde. Ich finde gut, dass sie es einmal so gemacht haben, von mir aus. Aber dieses in hohem Gras sich verstecken, finde ich super albern. Weil du meist super rausstichst. Also es ist nie so hohes Gras oder so dichtes Gras oder sagen wir selten, dass ich es dem Spiel abkaufe, weißt du?
Ja, das ist so eine Videospielmechanik einfach nur, die den Eindruck macht, als würde sie so eine Entschuldigung bekommen, wie die irgendwie in der Spielwelt Sinn ergeben könnte, aber eigentlich auch nicht. Also da hat sich irgendjemand mal so für 3 Minuten hingesetzt, aber dann nicht weiter darüber nachgedacht und alle anderen gesagt, gut, dann übernehmen wir das so.
Ich glaube halt, die Assassin's Creed-Entwickler kamen irgendwann an den Punkt, wo die Welten halt dann auch immer offener wurden und nicht mehr urban, sodass du auch mal außerhalb unterwegs bist. Und dann haben sie sich gedacht, naja, scheiße, also Thief, da gibt's Schatten, in denen man sich versteckt. Das ergibt halbwegs Sinn. Oder in Splinter Cell. In den vorherigen Assassin's Creed gab's Menschenmengen. Aber Menschenmengen auf dem Dorf geben nicht so viel Sinn. Und was haben sie gemacht? Naja, Gras, I guess.
Das würde ich gerne mal aufgeschlüsselt sehen. Ich bin mir da nicht mehr sicher, wer damit wirklich angefangen hat. Weil ich meine mich zu erinnern, dass Assassin's Creed erst so fucking spät mal die Möglichkeit hatte, sich überhaupt irgendwohin reinzuducken, ohne dass du jetzt in irgendein Versteck reingehst. Also war das nicht irgendwie Rogue oder Black Flag als erstes Spiel, frühestens, wenn nicht sogar noch später?
Ich denke jetzt gerade an 3, aber
ging das in 3 schon?
Bin mir nicht sicher. Also 3 ist halt das, wo du wirklich diese größeren, äußeren Areale hast, weißt du, mit Wäldern und so. Ich bin der Meinung, dass man es da zum ersten Mal gemacht hat.
Ah, okay, ich hätte gedacht, das wäre 4 gewesen. Da würde ich super gerne einfach mal wissen, wer hat damit angefangen und wer hat dann, also dann würden wir mal wissen,
wer ist schuld?
Wer auf jeden Fall da zeigen können, weil das ist wirklich furchtbar. Das ist so ein fucking Videospiel-Ding. Das ist wirklich etwas, was ich fast schon kritisierenswert finde, weil es einfach so einen Status eingenommen hat in der Industrie.
Ja, Assassin's Creed ist sowieso voll die Reihe, wo alles voll ist von diesen Widersprüchen und ne, auch einer der bekanntesten ist halt in einen Heuhaufen zu springen, aus allen Höhen. Und auch, dass es Heuhaufen dann noch an Orten gibt, wo du eigentlich keine Heuhaufen vermutest, was später auch noch als Problem dazu kam. Am Anfang hat es noch Sinn ergeben und jetzt nicht mehr.
Diese Welt ist keine Heuwelt, machen wir Blumen rein stattdessen.
Ja, genau.
In dieser Welt gibt es bestimmt mehr Blumen als
Heu. Ja, geil, in so einen Rosenwagen reinfallen ist bestimmt viel angenehmer.
Ja, bestimmt. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, weil du gerade Disaster Report erwähnt hast, vorigen Übergang, weil ich habe mir Spiele dieser Art generell aufgeschrieben, weil ich die bei diesem Thema so spannend finde, denn hier sind diese Widersprüche ganz explizit einer der Verkaufsgründe, einer der Gründe, wieso diese Spiele zu diesen Kult-Hits werden. Ne? Sowas wie Deadly Premonition, sowas wie Disaster Report. Diese Spiele sind so offensichtliche Videospiele in all ihren Mechaniken und Ideen, aber verkaufen sich dann trotzdem so, als ob sie gerade ernste Geschichten erzählen, dass dann dieses Problem in Anführungszeichen zu so einer richtigen Stärke wird, was die dann so als zu so einem Kult-Hit werden lässt. Das finde ich auch super faszinierend.
Das stimmt, ja. Also es gab ja sogar mal die Zeit mit diesen ganzen Simulatoren und so, wo das ja auch Absicht war, diese Sinnlosigkeit der Spielwelt oder der, ja, der Spielmechanik, dass du eigentlich Leute verletzt im Surgeon Simulator und so.
Ja, also
da wurde eine Methode draus.
Ja, genau, das ist halt auch eine super spannende Entwicklung, weil beim Surgeon Simulator bist du dann angekommen, wo bewusst darauf entwickelt wurde, dass man diesen Widerspruch hat und dass der lustig ist. Aber man ist ja nur beim Surgeon Simulator angelangt, weil es vorher bereits mehrere Jahre die ganzen ernsten Simulatoren-Spiele gab, die aber das Gleiche gemacht haben, versehentlich, weil sie halt nicht das riesige Budget hatten. Und das finde ich halt auch super faszinierend, dass du sowas hast wie die ganzen Bus-Simulator-Spiele und hast du nicht gesehen. Und die halt einfach so so sehr nicht ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden konnten, dass die einfach immer der lustigste Scheiß aller Zeiten wurden. Ja, ja, ja. Und da hat dann irgendwann, das wurde dann die eigene Industrie mit Surgeon Simulator, mit Goat Simulator, mit den ganzen, also Human Fall Flat, das sind ja alle Spiele, die man so ein bisschen aus diesem Ding sich rausentwickelt haben. Und das finde ich ist wahnsinnig faszinierend, das zu beobachten.
Ja, das stimmt. Ja, ich meine, wir haben ja bei Time to 3 teilweise auch derlei Spiele gespielt. Ich erinnere mich an Ride to Hell Retribution, vor allem mit viel Schmerzen, aber das haben wir ja durchgespielt. Und es war ein sehr lustiges Let's Play, aber Ride to Hell ist auch so ein Paradebeispiel. Allein diese Sexszenen, in denen die Charaktere voll bekleidet sind und auch so deutlich voll bekleidet sind. Also es ist ja nicht mal gute Kameraarbeit, die da versucht, noch Sachen zu verstecken oder sowas. Und dann halt miteinander schlafen. Und das soll in irgendeiner Art und Weise sexy sein, I guess. Aber ist ja wirklich einfach nur lustig. Also nahezu jede Cutscene ist lustig, aber das noch mal extra.
Ja, ja, ja.
Auch dieses, ne, du machst jetzt hier auf dem Billardtisch, haben die beiden Sex, nachdem du da 20 Leute ermordet hast und deren Leichen noch drumherum liegen.
Ja, ja,
ja. Ja. Was hast du noch?
Also ich habe noch ein ganz konkretes Beispiel tatsächlich. Wir reden ja, also ich habe auch noch ein paar allgemeine, aber ein so konkretes Beispiel, wo diese Widersprüche also so offensichtlich waren und so ein Fokus durch die Geschichte drauf gezogen wurden, dass es dann tatsächlich zu einem Kritikpunkt wurde für mich. Oha. Weil du hast die ludonarrative Dissonanz und dann kommt der Entwickler an und holt so ein Schild und zeigt so mit 17 Pfeilen auf die ludonarrative Dissonanz und sagt, guck mal, wir können keine Geschichte erzählen. Und da will ich nämlich auf das erste Tomb Raider zu sprechen kommen. Weil das ist ja Uncharted on Steroids in diesem Belang. Weil du
also
hast
nicht,
ja nicht
das allererste Tomb Raider.
Achso, Entschuldigung, der erste Tomb Raider Reboot, genau, ja, okay. Der von 2013.
Ja, ja. 13, ja.
Genau, wo du halt den Nathan Drake Hauptcharakter in Form von Lara Croft hast, die alle Leute umbringt und was alles so weggenickt wird. Aber hier sagt die Geschichte explizit, dieser Mensch kann keinen Leute so, das macht den so fertig. Wir verbringen am Anfang eine halbe Stunde damit, ein einzelnes Reh zu töten, was Lara Croft nah an den Nervenzusammenbruch bringt, nur um dann 6 Stunden später irgendwie die Motherfuckers schreiend sich mit Granatenwerfern durch Gegnerhorden zu ballern. Und das ist so fucking weird und widersprüchlich, dass das dann tatsächlich Einfluss auf das Spielgeschehen nimmt. Und das ist eines der krassesten Beispiele dafür, wie ich finde.
Dass da noch keine so richtige Parodie von gibt, zumindest keine, die mir so bewusst wird. Dass man mal wirklich wortwörtlich einen Reh spielt am Anfang und das Reh bekommt dann Doppel-Uzis oder so. Also so wirkt das halt auf mich.
Oh, irgendwas fällt mir da ein. Mir fällt irgendein Gameplay-Trailer oder irgendein Spiel ein, wo irgendein Pferd 2 Waffen nehmen.
Was? Okay, das möchte ich gerne wissen.
Ja, das war irgend so ein, oh, das war so ein Steam-Meme-Ding, was irgendwie vor einem halben Jahr, glaube ich, oder irgendwie sowas.
Es gab mal so ein Animal Fight oder wie auch immer es hieß, so ein Prügelspiel mit Tieren.
Ah ja, das könnte es sein, I'm not sure. Das habe ich
ja, also generell, Tomb Raider und Uncharted sind ja auch dahingehend Beispiele dafür, weil du immer, also diese Convenience ist ja so krass in diesen Spielen, dass du in alte Gräber reinkommst und dann Schließungsmechanismen umgehst oder aktivierst, die dann alles zum Einstürzen bringen, genau in dem Moment, wo du gerade noch so rauskommst, dass es überhaupt immer einen Ausgang gibt, was eine mega Unwahrscheinlichkeit ist bei solchen Sachen, dass ein Uncharted das Uncharted im Titel hat, aber da in den Gräbern halt teilweise noch Kerzen brennen oder so ein Kram, mhm, und du dir so denkst, okay, hier war schon mal jemand. Das ist ganz witzig. Also auch da, die fallen eigentlich auseinander, wenn man mehr drüber nachdenkt. Aber das Ding ist, man macht es halt nicht, weil man sich ja der Fantasie hingeben will. Aber ja, wenn genau, dann so Beispiele kommen wie bei Tomb Raider, wo es so krass offensichtlich wird, dann ist es halt das, was du gerade sagtest, mit der Entwickler zeigt noch drauf extra.
Ja, ganz genau. Der zieht explizit der Aufmerksamkeit dahin, damit alle Leute gucken. Und das ist dann sehr, sehr peinlich.
Genau. Ja, was ich auch sehr mag, habe ich jetzt auch, bin ich beim Recherchieren wieder drauf gestoßen, ist die Prämisse von Mass Effect Andromeda ist für mich auch so eine, also das ist auch schon eine Kritik an der Erzählung, aber ich finde sie so lustig, weil da ja das Ding ist, dass im Mass Effect-Universum, ne, die Erde bzw. die Milchstraße ist in Gefahr, die Reaper und was ist, wenn die gewinnen und so. Also gibt's im Geheimen dieses Projekt, dass Archen losgeschickt werden in eine andere Galaxie. 600 Jahre oder so soll die Reise gehen und die werden in Kryoschlaf versetzt, werden dann da wieder aufgetaut und sollen dann Sachen erkunden und nach neue Gebiete besiedeln. Und die Art und Weise, wie das aufgeteilt wurde, ist halt so dämlich, weil es sind irgendwie 5 Archen oder so, die losgeschickt wurden, mit jeweils ein paar tausend Leuten drauf. Eine für Menschen, eine für Asari, eine für Turianer, für die verschiedenen Rassen. Also es sind, Leo hat es, glaube ich, mal Genozidkapseln genannt, weil es halt einfach darauf, also wenn eine von denen verloren geht, ist einfach eine Rasse weg, weil die so eingeteilt sind. Und ich glaube, sie sind nicht ganz so hart eingeteilt, also dass einzelne Leute einer anderen Rasse auch mitten in den anderen drin sind. So 100% sicher bin ich mir nicht, weil man sieht zum Beispiel in Andromeda ganz am Ende einen, oh Gott, wie hießen sie? Die Tali-Rasse, Quarian. Deren Ark ist nämlich vermisst und das sollte ja mal angeblich DLC werden, der da nie kam. Aber ja, dieser Setup ist halt saudämlich. Welche intelligente, also, was heißt saudämlich? Ich traue es eigentlich der Menschheit auch zu, wenn es jetzt hier andere Aliens gäbe und so, dass man danach sich wieder separiert. Aber eigentlich ist es halt super dumm.
Mhm. Sorry, ich bin immer noch sehr geslayed von Genozidkapseln. Mass Effect Andromeda ist voll mit diesen Momenten, wo du merkst, dass das Writer-Team dass das Writer-Team sehr für so gedacht hat, ja, wir machen ja eine Videospiel-Story und sich nicht ganz selbst erlaubt hat, in diese Welt sich reinfallen zu lassen, um zu überlegen, okay, aber was würde denn hier am meisten Sinn ergeben? Wie würden diese Leute das tatsächlich handeln? Auch dieser ganze Kolonialisierungsaspekt wird ja komplett beiseite gewischt, dass das ganze Ding dieser Expedition ist, dass du zu anderen Welten reist und die halt kolonialisierst. Das wäre natürlich ein Riesenthema für diese Leute, einfach weil die Menschheit nun mal Erfahrung gemacht hat mit Kolonialisierungsthemen und da selbst Meinungen zu hat. Aber dass so gut wie niemand in dieser Welt selbst auf dieses Thema zu sprechen kommt, allein um es zu verteidigen, um zu sagen, mich interessiert das gar nicht, sondern dass es einfach nicht so richtig existiert, das geht jetzt noch deutlich mehr ins Detail natürlich, aber ist also ein weiteres Beispiel dafür, wo ich sage, warum nehmt ihr euch diese Story in dieser Form, wenn ihr so gar keinen Bock gehabt habt, euch damit zu beschäftigen und stattdessen diese offensichtlichen Widersprüche in der Charakterisierung eurer ganzen Figuren zu bieten. Aber die Genozidkapseln mag ich da wirklich sehr, sehr gern als offensichtliches Beispiel.
Ja, das ist so, ich meine, so doof. Du hast halt im Mass Effect Andromeda auch wieder so den klassischen Konflikt zwischen mancher Rassen, aber es wirkt halt sehr wie, wir wollten Mass Effect 1 nochmal machen und vor allem, wir wollten nochmal eine Trilogie machen und sie haben diesen Setup nicht wirklich genutzt, weil eigentlich ist es ja super interessant, diesen Neuanfang zu machen, ganz woanders, aber neulich habe ich mit Mats auch drüber geredet im Xenoblade Let's Play, wo du bei Xenoblade Chronicles X so eine wahnsinnig interessante Welt hast und in Mass Effect Andromeda kommt nichts, keiner dieser Planeten kommt an das ran, was Xenoblade da gemacht hat. Und das finde ich ist auch so ein bisschen bezeichnend für die Fantasie, die da zum Einsatz kam. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
Das ist wirklich ein sehr, sehr anderes Thema. Es wäre so ein eigener Podcast, über JRPGs zu reden und darüber zu sprechen, wie Anime-Tropes auf auf Worldbuilding treffen. Also das ist vielleicht ein bisschen allgemein gesagt, aber es gibt halt so ganz, ganz bestimmte Anime-Tropes, wie sich Charaktere verhalten, und ganz oft passen die nicht so ganz in das Konzept von Open-World-Spielen rein, wo du halt oftmals mit den ganzen Charakteren, mit ganzen Side-Charakteren interagierst und Side-Quests für die machst und oftmals auch so ein bisschen einfach ein Wasserträger bist und unten startest, während diese Anime-Tropes ganz, ganz oft darauf basieren, dass du halt dieser Chosen-One-Dude bist. Da bin ich jetzt ein bisschen drauf gekommen wegen Xenoblade, weil das ist überhaupt nicht schlimm. Da gibt es aber diverse Spiele, die dann noch deutlich schlimmer sind. Aber das wäre ein eigener Podcast, glaube ich.
Ja, aber da kann man noch mal den Bogen zu Final Fantasy VII zurückschlagen, weil ich war ja neulich bei Auf ein Bier und habe mit Sebastian über Final Fantasy VII Remake geredet. Und er hat da was gesagt, was ihn gestört hat, was mir gar nicht aufgefallen ist, dass es mich stören könnte, weil ich es so akzeptiert habe. Und das ist tatsächlich die Welt von Final Fantasy VII Remake, weil sie so merkwürdig ist. Und das ist das, was er dann aufgezählt hat. Die Leute haben irgendwie einerseits so eine Art Handys, andererseits sehen die Autos aus, als wären sie aus den 30ern. Dann gibt's ja Magie, dann hast du hier diese Sci-Fi-Konzepte, hast diesen großen Elektrokonzern. Aber bei manchen hast du das Gefühl, hier sind dann auch mittelalterliche Konzepte verbaut worden. Also Final Fantasy hat ja gar keine klar definierte Welt mit klar definierten Regeln, was das angeht. Und das ist etwas, das habe ich einfach akzeptiert und hatte dann zu Sebastian auch gesagt, das ist, glaube ich, auch von den Entwicklern so dieses Rule of Cool mäßig, gerade in Final Fantasies und so, wird da, glaube ich, selten ein Gedanke drauf verschwendet, wie viel Sinn das jetzt ergibt, dass die Leute zum Beispiel das tragen, was sie tragen, dass die Häuser aussehen, wie sie aussehen, sondern es soll einfach cool aussehen. Und das tut's ja auch, zumindest oft. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, wo ein Außenstehender sagt, warum sieht hier alles so aus, wie es aussieht?
Ja, das ist, also generell ist es immer eines der faszinierendsten Experimente, nicht Videospielfans an Videospiele heranzuführen, weil die so viele Augen für Dinge haben, die wir einfach wegakzeptieren, dass das oft gelegentlich dabei hilft, Sachen zu reevaluieren. Und ja, ich will damit sagen, dass die Leute von Games Podcast keine Ahnung von Videospielen haben und also, nee, das war ich natürlich nicht, aber ich komme halt da als Idee drauf, weil ich da schon ein paar Mal drüber erzählt habe, wie ich meinem ehemaligen Mitbewohner, als wir noch zusammen gewohnt haben, so ein paar Videospiele gezeigt habe und der nie groß gezockt hat und da auch mal wieder so ein paar Fragen gestellt hat, wo ich gar keine Antworten drauf hatte. Da fühlst du dich ein bisschen wie so ein Elternteil, wo dann dein Kind irgendwelche Fragen stellt, irgendwie, warum ist der Himmel blau? Oh Gott, help, I don't know, ja. Just accept it, please.
Wir hatten ja gerade auch Xenoblade. Ich finde, da gibt's auch so ein Ding, das ich dann eher belächle, beziehungsweise mir fällt's meistens, glaube ich, gar nicht erst groß auf. Generell in RPGs, auch in MMOs oder so, wenn du diesen Power-Creep hast bei Gegnern, beziehungsweise so eine, eigentlich willst du ja sowas haben wie eine Schwierigkeitsgrad-Kurve bei deinen Feinden, dass du anfängst ganz oft mit Ratten oder sowas oder dann Wölfen oder dann ein bisschen mythischen Figuren und dann wird's halt immer stärker. Aber gerade wenn wir mal World of Warcraft auch als Beispiel nehmen, wie viele verschiedene Arten von Wölfen wir da schon getötet haben und wie es immer wieder neue Wölfe gibt, die dann gefährlicher sind als Ragnaros, weil es halt diese Progression geben muss mit den Leveln und sowas, dass das auch was ist, was man ja einfach akzeptiert und hinnimmt. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es bei Gothic zum Beispiel ist. Da haben doch die Eber, die diesen Ruf haben, so mega gefährlich zu sein? Was für
Gothic,
Gegner war
es? In Gothic 3 konkret, genau. Das ist da, wo das Meme herkommt, dass, wir hatten das begründet. Entweder das war Fabian Sigismund oder Christian Schmitz, genau, wo halt einfach die Eber durch ihr Attack-Pattern, weil die haben so schnell angegriffen, dass wenn sie dich einmal attackiert haben, du dann nicht mehr rauskamst. Und deswegen waren die Eber so die gefährlichsten Gegner im Gothic 3. Zumindest in der Ursprungsversion.
Ja, das finde ich aber super. Also wenn du fertig bist mit einem Spiel oder wenn ein Spiel gerade draußen ist und so anfängt, einen Ruf aufzubauen und du halt sonst was für Kreaturen eigentlich in deiner Welt hast, aber es sind Eber, die den größten Eindruck hinterlassen, einfach weil im Wesentlichen was kaputt ist. Das mag ich sehr gern.
Ich auch, es ist, das ist dann einfach lustig und kann ja, da kommen wir fast in das alte Disaster Report Areal hinein, wo Spiele dadurch was
gewinnen. Ja, genau, stimmt. Ja. Ja, es gibt auch noch so viele andere Widersprüche, die ich jetzt gefunden habe, als ich recherchiert habe. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass du in Skyrim Geister beklauen kannst, was ich einfach inhärent lustig finde, dass es Geister als Gegner gibt, die du von hinten pickpocketen kannst und dann kriegst du Items, was halt auch super dumm ist.
Ja.
Oder generell dieses, auch das gibt's in Fallout, in Skyrim, in Zelda-Dungeons, dass wenn du eine verschlossene Truhe oder PC oder sonst irgendwas findest, der Code ist irgendwie immer in der Nähe, der Schlüssel ist irgendwie immer in der Nähe, ist ja auch was Game Design Gründe hat, aber eigentlich keinen Sinn ergibt.
Also das ist ich finde Rollenspiele eignen sich super dafür, weil die halt so voll damit sind und das zeigt, finde ich, sehr gut, dass wenn sie existieren, diese Widersprüche, ist es sehr einfach zu ignorieren in den allermeisten Fällen und es macht ein Spiel nicht wirklich schlechter. Mhm. Aber wenn ein Spiel diese Widersprüche nicht hat, dann ist das, also dann fällt mir das auf und macht ein Spiel deutlich besser in meinem Kopf. Weil das ist ja das Ding, was Gothic so besonders macht in vielen Aspekten. Dass wenn du in ein Haus reingehst, in das du nicht rein darfst, dann sagt der Bewohner, Alter, sag mal, was willst du denn hier? Und wenn du dann einfach anfängst, in dem von der Truhe irgendwie rumzukramen, dann haut er dir halt aufs Maul und haut dich ohnmächtig. Wenn du halt das in dem, ich kann jetzt Skyrim als Beispiel nennen, man kann aber auch 3000 andere Spiele als Beispiel nennen, wo man halt in jedes Haus rein kann und da alle Gegenstände mitnehmen kann und das ist halt einfach Teil vom Rollenspiel. Das ist dann nicht schlimm, weil das ist halt diese Fantasy-Welt und Gaming-Welt, das passt schon. Aber wenn ein Spiel sich dann diese Mühe gibt, darauf besonderen Fokus zu legen, dann gibt das dem Spiel schon nochmal eine weitere Ebene und fällt mir dann positiv auf.
Ja, mir fällt da auch Zelda ein, wo du halt die Krüge nimmst und kaputt machst und ja auch auf NPCs schmeißen kannst. Aber an und für sich finde ich das sehr schön gesagt, dass es nicht etwas ist, was aktiv den Spielspaß irgendwie lindert oder so, sondern teilweise ja sogar belustigt. Aber wenn es dann richtig in Anführungszeichen gemacht ist, dass es dann einem positiv auffällt. Oder vielleicht sogar andersrum. Also vielleicht, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber vielleicht gibt's ja so Sachen, dass in einem Spiel mal eines dieser Probleme angegangen wurde und du dann den Widerspruch nicht mehr hast und dann aber feststellst, okay, mit Widerspruch hat's einfach mehr Spaß gemacht.
Ganz
vielleicht
genau,
gibt's
ganz
da in
genau.
den Kommentaren Leute, die, vielleicht fällt euch da was ein. Da müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, weil sofort habe ich da gerade nichts parat. Aber vielleicht, also ich habe bei mir hier noch zum Beispiel zu stehen, dass in Alan Wake es eigentlich total albern ist, wie schnell die Batterien alle leer gehen. Ne? Dass du eigentlich, also natürlich machst du was Spezielles mit der Lampe, aber ich weiß ja auch nie so richtig was. Mhm. Also gibt es eine Erklärung in Alan Wake dafür? Ist das was Übernatürliches, was du machst mit den Lichtern?
Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es würde nicht erklärt. Also es würde mich nicht wundern, es würde total reinpassen, wenn das so eine leicht lustige Erklärung hat, weil Remedy ist sehr gut da drin, selbst zu wissen, was ein bisschen absurd ist und da mit einem Augenzwinkern noch drauf hinzuweisen. Aber da bin ich mir gerade gar nicht so sicher.
Vielleicht ist Alan Wakes Taschenlampe ein Object of Power und er weiß es nur nicht.
Oh.
Aber, maybe. Weil es ist in dem Spiel so, vielleicht müsste man das auch mal erklären, man hat da eine Taschenlampe, mit der man diese Schattenmonster, also es sind ja einfach Leute, Schattenleute anleuchtet und dadurch werden sie überhaupt erst verwundbar. Und man kann so einen speziellen Leuchtpräzisionsmodus anschalten, mit dem man besonders stark leuchtet, wodurch die dann eher verwundbar werden. Aber das macht halt die Batterie sehr leer. Und ich habe nie so ganz verstanden, warum.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Flashlight konkret als Object of Power bezeichnet wurde. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das extra Weirde bei Alan Wake ist ja, dass tatsächlich Energizer dafür bezahlt hat, dass die Batterien deren Namen tragen. Das hat ja Product Placement bekommen.
Das stimmt.
Aber die Batterien sind alle nach 5 Sekunden leer gegangen. Das habe ich nie verstanden, wieso.
Das macht es ja nur noch besser, das habe ich wieder vergessen.
Ja, ja. Das war auch im DLC nicht mehr der Fall. Im DLC waren das dann fiktiv. Also vielleicht hat Energizer das gemerkt und gesagt, warte mal. Oder vielleicht ist die Idee, dass vielleicht hat ja ein Konkurrent dafür bezahlt. Vielleicht hat Konkurrent Remedy dafür bezahlt, dass sie Energizer Product placen.
Ja, aber das ist ja, also in Outlast gibt's das ja zum Beispiel auch, ne? Da hast du ja die Kamera, durch die du die ganze Zeit guckst und die zieht auch die Batterie super schnell leer. Mhm. Wo ich aber auch, einer meiner ersten Gedanken war da auch, was für eine Kamera benutzt denn Batterien, die man austauschen kann und nicht einen wiederaufladbaren Akku?
Very, very good point, ja.
Also hatte ich bisher noch nie, vielleicht gibt's das ja wirklich oder gab's das, aber Outlast spielt ja eigentlich nicht in der Vergangenheit so groß, zumindest nicht, dass ich wüsste.
Ja. Ich habe noch eines der allgemeinsten. Da habe ich überlegt, soll ich das überhaupt reinnehmen, weil es ja auch so gut in Gaming-Pet-Peeves reinpasst. Aber es passt auch hier so gut rein, weil es einfach so ein krasser Widerspruch ist, der jedes Mal, der auch nur drin ist, weil wann haben Videospiele gesagt, ja, das haben wir immer so gemacht, deswegen machen wir es weiter so. Aber wenn einer von außen draufblicken würde, würde er an dieser Stelle 3 Stunden dranhängen, weil er einfach denken würde, dass er vorbeikommen könnte. Nämlich einfach hüfthohe Begrenzungen in Videospielen, in denen man nicht springen darf. Das ist so ein Ding, wenn du da wirklich Leute hier vorstellst, die sich nicht damit auskennen und nicht wissen, ach, diese hüfthohe Begrenzung ist keine hüfthohe Begrenzung, sondern die ist einfach eine Wand, die sieht nur nicht so aus. Wenn du das nicht weißt, dann würdest du da, glaube ich, eine halbe Stunde versuchen, dran vorbeizukommen, weil du das als offensichtlichen Hinweis sehen würdest, dass du da weiter kannst, weil es ja nur hüfthoch. Und das ist halt so ein Beispiel dafür, wo Videospiele in so vielen Belangen gewachsen sind und mehr machen, als sie früher gemacht haben, aber diese Altlasten immer noch teilweise mittragen. Und das ist, finde ich, ein sehr konkretes Beispiel dafür.
Ich finde, das könnte man sogar noch weiter aufmachen. Also du hast ja auch oft in Spielen einfach nur Zäune oder zumindest Wände, die du als deutlich überwindbar identifizieren würdest, aber aufgrund der Spielebegrenzung kannst du dann da nicht lang. Also sei es ein Batman, der ja nur sehr bestimmte Stellen hat, an denen er sich mit seinem Enterhaken langkraxeln kann, der aber nicht eine 1,50 Wand erklimmen kann, obwohl er es physisch offensichtlich könnte. Oder dieses auch bekannte Beispiel in Dark Souls 2, ne, mit dem Schrein, bei dem du durchgehen musst und erst eine bestimmte Anzahl Seelen oder einen Fortschritt im Spiel haben musst, um durchzukommen. Und daneben ist aber so ein eingestürztes Ding, wo du auch locker drüber kommen würdest. Also du siehst dir das als normale Person an und denkst, da könntest du doch durchklettern. Das Relaxo, das im Pokémon im Weg liegt. Kannst mir noch nicht erzählen, dass das wirklich komplett den Weg versperrt. Da kann man doch einfach drüber klettern, gerade wenn es sowieso so tief schläft. Und so groß ist ein Relaxo in Universe nicht. Also das gibt's ja ständig, auch dieser Kontrast zwischen ich habe fucking Rocket Launcher dabei, aber komm nicht durch Türen durch und so. Ja. Also das haben wir, glaube ich, einfach kollektiv alle akzeptiert seit 20, 30 Jahren.
Absolut. Genauso wie wir akzeptiert haben. Das ist zum Beispiel, auch wenn man ein bisschen sich zu dem Thema reinliest, liest man natürlich immer und immer wieder von GTA. Ganz offensichtlich. Weil einfach diese Serie als eine Sache startete und dann in eine andere Richtung sich entwickelte. Und ich finde, Rockstar hat ja super gut gezeigt mit dann Red Dead Redemption 2, wie es aber halt auch geht, also wie sie sich dann für eine Seite so ein bisschen entschieden haben. Ne? Also Red Dead Redemption 2 hat ja auch immer noch so ein bisschen die wacky Hijinks, aber geht viel mehr in diese Richtung und versucht aktiv so ein bisschen diese Widersprüche zu entfernen. Bei GTA, ja, weil sie sind halt so inhärent Teil des Spiels, kann man, finde ich, drin lassen. Ich halte es aber auch für nicht unwahrscheinlich, dass GTA 6 dann noch weiter in die Red Dead Redemption 2 Richtung geht.
Boah, ich hoffe nicht. Also bei mir sind da zwei Sachen. Erstmal, GTA ist ja, wie du schon sagst, voller dieser Dinger. Mein Liebling ist zum Friseur gehen mit einer Glatze und mit Haaren wieder rauskommt. Das war schon in San Andreas lustig. Das finde ich auch heute noch lustig. Aber bei Red Dead Redemption 2 kommt bei mir eine neue Art von Dissonanz dazu. Weil ich doch als normaler Mensch, wenn ich sage, ich mache hier eine Schublade auf oder zwei Schubladen oder so, ich mache das nicht alles einzeln und komplett voneinander getrennt. Ich nehme mir doch mehrere Sachen in die Hände, bevor ich sie mir in die Taschen stecke und nicht so, okay, jetzt nehme ich diese Dose, steck sie mir in die Tasche. Jetzt nehme ich diese Munition, steck sie mir in die Tasche. Jetzt nehme ich das und so. Und das ist ja Red Dead Redemption 2.
Ja.
Und das, finde ich, reißt mich mehr raus, als wenn ich einfach nur daneben stehe, eine Taste drücke und mein Kopf die Übertragungsleistung macht, dass er sich das jetzt in die Tasche gesteckt hat.
Ja, und das ist halt so ein Beispiel dafür, das würden wir, glaube ich, gar nicht erwähnen, weil es so einfach akzeptiert ist, so, okay, Spiele haben einfach technische Sachen und du kannst halt nicht reinprogrammieren, dass du hier einen Knopf hast, um eine Sache aufzuheben, das kannst du schon, es gibt ja in MMOs, dass du mehrere Sachen gleichzeitig aufhebst, aber es wäre sehr, sehr viel Aufwand, noch unterschiedliche Animationen dafür reinzumachen, dass du irgendwie ganz viele Sachen aufhebst, hier hast du 4 Sachen, die du aufhebst, hier hast du 3 Sachen, die du aufhebst, und das akzeptierst du einfach im Normalfall, in jedem anderen Spiel. Aber dadurch, dass Red Dead Redemption 2 in allen Belangen so einen unglaublichen Fokus auf Realismus setzt und das alles nachvollziehbar sein soll, fällt es dann da natürlich auf. Ne? Das ist dann so ein Beispiel dafür, dass dann, da braucht man nochmal 5 Jahre, um dahin zu kommen, dass dann der auch mehrere Sachen aufheben kann.
Ja, und ich finde das ein Problem, was halt Red Dead Redemption 1 nicht hatte. Weil es abgekürzt hat.
Ja,
Red Dead Redemption 1 hat das Problem, dass John Marston nicht
Videospiel-Ding drin saß.
Ja, genau. Und Red Dead Redemption 1 hat höchstens das Problem, dass John Marston instant tot ist, wenn er mit Wasser in Berührung kommt.
Ja, genau. Ich hatte GTA auch erwähnt, weil ich sehr auch von mir sagte, da kann ich es halt sehr einfach übergehen. Es gab allerdings ein sehr ähnliches Spiel, wo das sehr viel schwieriger war. Das war nämlich L.A. Noire. L.A. Noire hatte da richtig Probleme mit, weil L.A. Noire ist ja schon von Anfang an sehr wenig auf diesen GTA-Zug aufgesprungen. Also du konntest in dieser offenen Welt sehr wenig nur machen. Ja. L.A. Noire hat aber auch nicht so richtig vollends diesen Mafia 1-Prinzip genutzt, wo gesagt wird, fahr über eine rote Ampel und da kommt die Polizei und hält dich an und hast du nicht gesehen. So, das machen sie auch nicht so richtig. Das
Weil
heißt,
du die Polizei auch bist.
Genau, du bist ja die Polizei. Aber das führt dann dazu, dass du in L.A. Noire mit 300 km/h irgendwie zu dem Zielort fahren kannst und auf dem Weg bis dahin schon ordentlich Schaden machen kannst. Und ja, da sagt dann mal jemand was zu und meint dann, das also, hör mal auf. Aber richtig krasse Konsequenzen hat es dann, zumindest wenn du nicht zu schlimme Sachen anstellst, auch nicht. Und da ist es auch so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, okay, dieser Widerspruch in der Präsentation der Geschichte und dem, was ich gerade spielerisch mache, ist so fucking groß, dass ich es hier für eine bessere Idee gehalten würde, wenn dieser Part einfach nicht drin wäre. Also wenn mir nicht gesagt würde. Also,
wenn es eine Cutscene wäre im Wesentlichen.
Bitte?
Wenn es irgendwie eine Cutscene wäre oder so, diese Fahrt. Oder?
Wenn es eine Cutscene wäre oder sie würden die Fahrten einfach so linear gestalten und die Challenge wäre da dann wirklich, okay, du musst jetzt hier linear von A nach B fahren und musst dich hier an Regeln halten. Ja, die Herausforderung ist hier wirklich, dass du langsam fährst und dass du vielleicht dann noch auf dem Weg dahin irgendwo ein oder zwei, nicht irgendwie, wie es das jetzt gibt, so wo es Dutzende von gibt, sondern wirklich nur ein oder zwei Sachen auf der Straße siehst, mit denen du dann interagieren kannst oder halt nicht. Das ist dann halt viel geleiteter in diesen Momenten ist. Weil so, dass du einfach frei rumdüsen kannst, das hat dann einfach nur zur Folge, dass diese Polizei-Fantasie so ein bisschen verloren geht.
Das stimmt, ja. Da ist es dann auch schon fast wieder auch mehr als nur so ein Nitpick, oder?
Ja, genau. Also da ist es dann wirklich so, da wird es zu einem Kritikpunkt, weil das ganze Prinzip des Spiels so sehr darauf ausgelegt ist, dass es realistisch ist und dass du ein Cop bist. Und wenn du ja in so einer geskripteten Mission bist, geben sie sich ja auch wirklich Mühe, dass du wirklich einzelne Sachen aufheben musst, angucken musst. Und hier verfolgst du dann diesen Hinweis und da dann den Hinweis. Und da überspringen sie ja nicht große Sachen oder gehen dann einfach dahin, dass sie sagen, ja, ist ein Videospiel, das passt schon. Sondern sie geben sich Mühe, dass das alles nachvollziehbar ist. Aber da ist L.A. Noire halt so ein bisschen voll von, weil sie halt mehr abgebissen haben, als irgendwie noch technisch oder in ihrem Budget möglich war, weil die Gespräche genauso ein Beispiel dafür sind. Ne? Jede einzelne Gesichtsanimation ist ein perfektes Beispiel für dieses Thema, wo jemand lügen will und das irgendwie signifieren muss, indem er die krassesten Gesichtsbewegungen startet. Und das ist einfach nur, weil es halt ein Videospiel ist, und da muss man darüber diskutieren. Ist das schlecht oder macht es dieses Spiel einfach endlos viel besser?
Ja, es ist auf jeden Fall lustig, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt.
Auf jeden Fall.
Da wollten sie halt eigentlich in eine realistischere Richtung gehen, aber haben das Gegenteil so ein bisschen erreicht, oder? Mhm.
Ganz, ganz genau, ja. Auf jeden Fall. Das hat ja einen Grund, warum das zu so einem Meme wurde, rund um L.A. Noire. Aber also, ich bin trotzdem froh, dass sie es versucht haben, weil das ist was Einzigartiges und es hat ja auch funktioniert bis zu einem gewissen Grad, halt nur nicht auf allen Ebenen, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen komplett scheiße sei.
Und es ist technologisch auch immer noch eindrucksvoll, also L.A. Noire hat zwar nicht die besten Texturen und so, aber die Gesichtsanimationen sehen halt immer noch gut aus.
Auf jeden Fall, genau. Also sie haben ein bisschen was Weirdes, aber trotzdem kann ich es immer noch sehr, sehr wertschätzen.
Ja, okay, ich habe gar nicht mehr so viel, Robin, von dem, was ich mir jetzt hier vorbereitet hatte. Noch so Kleinigkeiten. Pokémon hat man jetzt auch schon erwähnt. Da mag ich einfach total das, also was heißt mag? Eigentlich bin ich ja kein so großer Fan davon, dass es so Götter-Pokémon gibt, die alles beherrschen und dass die Welt von Göttern, von Pokémon gemacht wurde. Und dass dann ein 10-Jähriger diese Götter-Pokémon fangen und im Kampf einsetzen kann. Das ist eigentlich super dämlich. Aber an Pokémon ist so vieles so dämlich. Zum Beispiel, dass es die ganze Zeit um Pokémon geht. Für jeden NPC. Ich glaube, es gibt 3 NPCs in der gesamten Pokémon-Serie, die mal nicht über Pokémon reden. Sicher bin ich mir aber auch nicht, also don't quote me on that. Aber an und für sich haben wir so das abgeschlossen. Wir haben ja mit Final Fantasy VII Remake angefangen. Und ich finde, das kann man jetzt zum Schluss auch noch mal erwähnen, weil ein Beispiel, was ich direkt am Anfang mit aufgeschrieben hatte, als Vorschlag in dem Dokument, wo wir das alles sammeln, war halt auch die Tatsache, dass, und das ist mir im Original nicht aufgefallen, erst jetzt hier im Remake, nachdem ich darauf hingewiesen wurde, dass man in den Slums unterwegs ist und da ist alles sehr runtergekommen und die Leute haben nicht viel Platz zum Leben, außer Aerith und ihre Mutter, die das krasseste Anwesen haben, das man sich in den Slums leisten kann, was auch nicht so viel Sinn ergibt. Nee, und da leben ja auch wirklich nur die beiden.
Ja, richtig. Und es ist halt nicht so, also was halt irgendwie Sinn, also das wäre schon ein bisschen schwierig zu glauben gewesen, aber wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen hier so ein Slum-Haus und da sind einfach viele Blumen drumrum, weil sie halt die Blumenfrau ist.
Genau.
Okay, verstehe ich einigermaßen. Aber es ist ja wirklich der extravaganteste Garten mit dem Wasserfall und so, den du je gesehen hast. Und dann ist ja auch das Haus selbst so ein mehrstöckiges Mehrfamilienhaus fast schon, das auch super schön eingerichtet ist, das einziges Gebäude in diesem Spiel eigene Art-Assets bekommen hat, die da reingesetzt wurden. Und das fällt dann schon extrem doll auf. Also, dass die nicht nächtlich beklauen, überfallen werden, ist ein bisschen überraschend.
Ja, aber ich glaube, bei mir war das so ein Ding, ich war es halt vom Original gewohnt und damals habe ich mir sowieso keine Gedanken drüber gemacht, ne, mit 12 oder wie alt ich auch immer war, als ich das gespielt habe. Und dann war es halt schon als akzeptiert eingespeichert, also habe ich es auch nicht mehr hinterfragt beim Remake. Und erst als ich das mal irgendwo in einer Kommentarspalte gelesen habe, dachte ich so, ah ja, stimmt. Das ist eigentlich sogar ziemlich krass.
Ja, ja.
Finde ich aber sehr lustig. Also das ist so ein Beispiel, das werfe ich jetzt dem Spiel nicht so richtig vor.
Nö.
Weil Final Fantasy deutlich macht, dass es in seinem Weltendesign es eh nicht so darauf anlegt. Also viel mehr als diese, hey, die Leute oben, denen geht's gut, den Leuten unten in den Slums geht's schlecht, passiert da ja dann auch nicht. Da kann ich das durchaus verzeihen, das finde ich dann eher lustig.
Auf jeden
Fall. Und darum sollte es ja gehen.
Ganz genau. Ja, ich bin eigentlich auch durch. Dann würde ich sagen, kommen wir doch hier mal dann zum Ende mit. Bitte gerne in die Kommentare bei YouTube oder bei Patreon. Bei Steady gibt es leider noch keine Kommentarfunktion. Beispiele posten, weil da bin ich sehr, sehr interessiert. Da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viel. Ich bin auch so ein bisschen durch meine Steam-Liste gegangen, um dadurch einzelne Spiele irgendwie wieder in Erinnerung zu rufen. Dadurch bin ich zum Beispiel auf Tomb Raider dann gekommen. Falls ihr gerade was gespielt habt oder es aus irgendeinem Grund irgendein einzelnes Ereignis im Kopf geblieben ist, bitte berichtet uns davon in den Kommentaren. Bis dahin würde ich mich erstmal bei euch bedanken wollen für euren Support, wie immer. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, möchte ich auch hier mal extra auf das Video von Lena hinweisen, das auf unserem YouTube-Channel hochgeladen wurde. Da guckt ihr doch gerne mal drauf, ist natürlich auch auf Patreon und Steady zu sehen. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur euch noch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen.
Jo, auch von mir danke, euch ein schönes Wochenende und tschüss.
Tschüss, Dom.
Tschüss, Robin. Dir auch ein schönes Wochenende.
Dankeschön. Dir auch, Tom. Und auch einen schönen Feiertag. Nicht so viele Steine werfen.
Ja. Und grüß Lucy.
Liebe Grüße, Lucy, von Tom. Liebe Grüße. Ich soll Dani dieses Mal grüßen.
Ja, die sitzt leider nicht neben mir. Kann ich nicht sofort zurückgeben.
Na gut. Tschüss, Leute.
Tschüss.